Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich bin so aufgewachsen, dass es nicht nur wichtig ist, was man schreibt und wie man sich ausdrückt, sondern auch, dass man das, was man schreibt, richtig schreibt. Und Dieter Lenzen, Pädagogikprofessor, ehemaliger Präsident der Uni Hamburg, der Freien Universität Berlin, der hat mich jetzt auf eine interessante Idee gebracht, nämlich auf die Frage, wie wichtig ist Rechtschreibung? Und lieber Herr Lenzen, wenn Sie fragen, wie wichtig ist Rechtschreibung, dann höre ich daraus, dass Sie sagen, ist nicht so wichtig, Rechtschreibung, was den Kindern über Jahrzehnte eingebläut wird, was hundertfach geändert wird, die Regeln. Und Sie sagen, ist gar nicht so wichtig, oder habe ich das missinterpretiere ich da, die von Ihnen gewünschte Frage?
Ja, also guten Tag auch meinerseits. Sie missinterpretieren in der Tat. Im Gegenteil, ich würde massiv eintreten dafür, dass orthografische Kompetenz unterrichtet wird, und zwar bis zur Perfektion. Dafür gibt es übrigens auch eine ganze Reihe empirischer Daten, warum das notwendig ist. Und ja im Übrigen auch seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts tatsächlich eingeführt wurde. Das hat da einen anderen historischen Hintergrund, da können wir nachher nochmal drauf kommen, aber vielleicht zunächst mal zu den Gründen, warum das erforderlich ist. Wenn man schreiben lernen will, man kann ja sagen, das braucht man nicht, das macht alles der Computer, muss man natürlich eine Rechtschreibung beherrschen, weil man möglicherweise Missverständnisse erzeugt. Übrigens auch beim Rechtschreibprogramm des Computers, denn wenn der Fehler zeigt und Sie nicht wissen, wie es denn richtig wäre, nützt Ihnen das Fehler zeigen nichts. Sie können dann nur rumprobieren, bis Sie eine richtige Lösung gefunden haben. Das ist das eine. Und das andere ist, und das ist spannend, tatsächlich ist es so, dass Rechtschreibung zu beherrschen den Prozess des Sprachelernens beschleunigt und verbessert und noch mehr diejenigen, die die Rechtschreibung beherrschen, haben gegenüber anderen im Schulverlauf 2 Jahre Lernvorteil. Was heißt das? Das heißt, ich bin weiter sozusagen mit meinen Möglichkeiten in ganz anderen Fächern erfolgreich zu sein, wenn ich Rechtschreibung beherrsche.
Aber das müssen Sie mal erklären. Warum ist das so?
Ja, dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Das eine ist in der Tat zu lernen, sich an Normen zu halten, die sozusagen abzuspeichern und ein Wortbild zu erzeugen, sodass, ne, das kennen Sie vielleicht auch, wenn etwas falsch geschrieben ist, die spontane Reaktion ist ja zu sagen, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Wenn Sie ein Leser sind, der häufiger liest, merken Sie es sofort und in Ihrem Genre sowieso. Und genau das erzeugt den Lernvorteil, weil es Ihnen dann nämlich leichter fällt, all die Texte, die Sie in anderen Fächern oder sonst wo wahrnehmen müssen, egal ob in einem Buch oder an einem Computer, dann auch schnell zu erfassen. Denn da befinden sich natürlich keine Fehler, es sei denn, Sie schreiben irgendeiner minderbegabten Freundin oder einem Freund. Das ist was anderes.
Aber das heißt dann auch, dass ich, wenn ich Fehler in der Rechtschreibung schnell erkenne, auch in anderen Zusammenhängen Fehler schnell identifiziere?
Ja, das auch, aber das ist nicht das Wesentliche, sondern Sie können schneller lesen, wenn Sie die...
Okay, stimmt, ja, okay, stimmt.
So, und das ist der entscheidende Punkt. Daraus resultiert unter anderem der Lernvorteil. Im Übrigen ist ja das sich Orientieren an Normen nichts Ungewöhnliches. Wenn Sie Mathematik lernen, orientieren Sie sich nur an Normen. Sobald Sie die an irgendeiner Stelle verlassen, bricht das ganze Gebäude in sich zusammen.
Wobei ich jetzt gerade, ich überlege gerade, wo wir darüber sprechen, neulich sprach ich mit einer Lehrerin, die mir sagte, in bestimmten Fächern, selbst am Gymnasium, werde jetzt auf die Rechtschreibung gar nicht mehr so einen Wert gelegt, im Sinne von, wenn du ganz viele Rechtschreibfehler machst, kriegst du eine schlechtere Note, sondern die werden zwar markiert und so, sie spielen aber in Bezug auf die Note keine Rolle mehr. Das wäre dann aus Ihrer Sicht ein Rückschritt.
Ja, das ist richtig. Ist es so, dass Schleswig-Holstein jetzt das letzte Land war, was die sogenannte Fehlerquote, das ist das, was Sie meinen, abgeschafft hat. Mit anderen Worten, bis dahin galt, dass bei einer bestimmten Zahl von Fehlern auf einer Zahl von Zeichen oder Wörtern die Note um eine Note zurückgesetzt wurde, also von sehr gut auf gut oder anders weiter nach unten. Mit anderen Worten, das ist abgeschafft, in anderen Bundesländern auch. Das heißt, Sie können keine schlechtere Note mehr bekommen, wenn Sie eine bestimmte Zahl von Fehlern machen. Aber das ist jetzt eine Konvention, die durch die Politik eingeführt wurde, möglicherweise um auf leichtere Weise, wie soll man sagen, denen, die es etwas schwieriger haben, zu lernen und einen Erfolg im Schul- und dann später Berufsleben zu haben, den Weg zu erleichtern. Das ist ja eine freundliche Geste, aber sie schadet letztlich den Lernern. Nun muss man sagen, die Note ist ja nicht das Ausschlaggebende. Wichtig ist, dass es tatsächlich gelernt wird. Wenn es nur über Noten geht, gut, dann eben auf diese Weise. Aber Einsicht wäre natürlich im Zweifelsfall besser.
Aber da ist, haben wir jetzt ja schon mal eine klare Antwort auf unsere Frage, wie wichtig ist Rechtschreibung? Offensichtlich an Schulen völlig egal. Ich kann also eine Bio-Arbeit schreiben oder einen Deutschaufsatz und ich kann jedes Wort falsch schreiben und trotzdem darf das bei der Bewertung dieses Aufsatzes, dieser Arbeit keine Rolle spielen.
Das ist richtig. Es gibt natürlich eine Grenze, die sich dadurch ergibt, dass der Leser, also sprich die Lehrerin, überhaupt nicht mehr versteht, was gemeint ist. Das hört sich komisch an, aber das gibt es. Es gibt Aufsätze von Kindern, sagen wir mal, im vierten Schuljahr, wo es nicht möglich ist zu verstehen, was dort gemeint sein könnte. Nicht nur aufgrund der Orthographie, sondern natürlich auch der Grammatik. Man kann sich leicht vorstellen, dass dieses Ausmaß an Schwierigkeit zugenommen hat, natürlich dadurch, dass wir eine große Zahl von Zuwanderern haben, deren Muttersprache nicht Deutsch war, weil sie woanders geboren und dort auch ein Stück weit sozialisiert worden sind.
Aber das ist das Signal dann nicht fatal, wenn man weiß, okay, wenn ich erstmal durch bin durch diese Phase, das geht ja so irgendwie bis zur sechsten, siebten Klasse, wo Rechtschreibung noch bewertet wird oder so, oder so, sogar da auch schon nicht mehr. Wo setzt das ein, diese Fehlerquote?
Die Fehlerquote ist ja abgeschafft. Insofern setzt sie
Genau,
dann.
also, aber selbst, das heißt mit anderen Worten, ich kann jetzt auch in der fünften Klasse alles falsch, nee, kann ich nicht alles falsch schreiben.
Nein, es gab eine Norm, also zum Beispiel auf 150 Wörter darf man nicht mehr als ein, zwei Fehler machen, sagen wir jetzt mal.
Das habe ich verstanden, aber wo, ab wann, also in der Grundschule, wenn Sie in der Grundschule Fehler machen, da gilt das noch, da werden die Fehler ja angestrichen. Oder, na gut, nur, oder ist das nur bei Diktaten dann? Nee.
Nein, auch bei Aufsätzen natürlich und da gerade erst recht, weil da schleichen sich ja leichter Fehler ein, weil man sich darauf nicht vorbereiten kann im Sinne eines Normenlernens, sondern dann muss man es auch wirklich beherrschen dann.
Nun fragen sich natürlich viele, die uns jetzt zuhören, werden sagen, Moment mal, haben nicht meine Kinder zuletzt, wie heißt das, das so gelernt, dass sie erstmal losgeschrieben haben und kein Mensch, gerade in Hamburg, auf die Rechtschreibung geachtet hat, sondern erstmal war wichtig, schreib, erstmal fang an zu schreiben, fang an Geschichten zu schreiben und dann erst nach und nach hat man den Kindern gesagt, teilweise in der dritten, vierten Klasse erst, übrigens, das schreibt sich gar nicht so, das schreibt sich so und so, sodass sie das erst verzögert gelernt haben, was viele Eltern, wo viele Eltern dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und sagen, das ist doch überhaupt nicht konform mit der Rechtschreibung. Ist das auch verkehrt? Sollte man von Anfang an, wenn man Kindern Schreiben beibringt, darauf achten, dass sie die Wörter, die sie schreiben, richtig schreiben und nicht so schreiben, wie sie sie hören?
Ja, es gibt eine Phase, insbesondere in Hamburg, die diese sogenannte Reichen-Methode, der Erfinder hieß Reichen, angewendet hat, schreib, wie du hörst, so. Und das haben die Kinder auch gemacht. Das nachträgliche Korrigieren der sich selbst einübenden Fehler ist viel aufwendiger, als es gleich richtig zu machen, so dass nach einer Zeit, nachdem auch in der wissenschaftlichen Diskussion völlig klar war, dass das, ich versteige mich zu dem Begriff, ein Verbrechen an den Kindern war, das zu machen, dass es jetzt verboten ist, diese Methode zu
Ah,
verwenden.
okay.
Also diese Phase ist vorbei.
Gut, das ist ja eine wichtige Nachricht für die Kinder und für die und für die Eltern. Nochmal, man stellt ja selber fest, dass so viele Menschen mit der Rechtschreibung solche Schwierigkeiten haben, bis ich sage, bis ins hohe Alter. Man redet das ja auch immer mit, wenn man so E-Mails kriegt und denkt, meine Güte, das hat er nicht in Wahrheit jetzt so geschrieben. Woran liegt das, dass wir ist die woran liegt das, dass die Rechtschreibung offensichtlich so vielen Menschen Schwierigkeiten macht? Selbst welchen, die, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging an der Uni, wenn Sie Hausarbeiten da gelesen haben und so, haben Sie wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal gesagt, das kann nicht wahr sein.
Ja, das ist richtig. Ich hatte auch den Eindruck, nun bin ich ja lange nicht mehr in der Lehre tätig gewesen, den Eindruck, dass dieses Ausmaß sich vergrößert hatte, des Unfähigseins, eine richtige Rechtschreibung zu verwenden. Viele, die eine Examensarbeit abgegeben haben, haben deswegen ja auch häufig die Arbeit nochmal gegenlesen lassen durch jemanden, der das professionell macht und dafür gilt, einen Lehrer oder so, damit genau dieser Effekt nicht eintritt. Ja, das ist so. Es ist ein etwas komplizierter Sachverhalt. Es fällt nicht allen Menschen gleich leicht oder gleich schwer, Rechtschreibregeln zu lernen, zumal sie ja auch nicht intuitiv sind, sondern zu einem erheblichen Teil historisch, was der Grund dafür war, dass man die historische Form des Findens von Rechtschreibregeln abgeschafft hat und im Jahre 2004 einen Rat für Rechtschreibung eingeführt hat, der seinerzeit ja auch in 1996 schon eine Rechtschreibreform vorgeschlagen hatte, wo vieles geändert worden ist, was Sie ja in Ihrem Alltag wahrscheinlich als Dauerproblem haben, dass Menschen nur alte Schreibweisen haben und im Grunde müssen sie es anders machen. Es sei denn, dass Sie, wie einige Zeitungen das ja auch gemacht haben, sagen, daran halten wir uns nicht, wir machen das, wie das vorher war. Aber das ist natürlich ein Problem. Man hat also, wie soll man sagen, intuitionswidrige Formen versucht abzuschaffen. Nun muss man sagen, was heißt abschaffen? Abschaffen kann das ja nur derjenige, der Macht über die Schulen hat. Und das ist in diesem Fall die Kultusministerkonferenz. Die beschließt nämlich die Rechtschreibregeln im Sinne einer amtlichen Regelung. Diese amtliche Regelung wird dann in Form von Runderlassen durch die einzelnen Ministerien der 16 Bundesländer erlassen, sodass das dann gilt und das Lehrpersonal sich dran halten muss, was es nicht immer tut. Das ist die rechtliche Seite dabei. Davor, also vor 2004, war das nicht so, sondern 1876 hat es die erste orthografische Konferenz in Deutschland gegeben. Dort gab es einen Herrn, nämlich einen Herrn namens Duden, der in Wesel Lehrer war. Und der hatte einfach ungeachtet aller Dinge ein Werk geschrieben mit ganz vielen Wörtern, wo er die aus seiner Sicht dann zu verwendende Schreibweise vorgeschlagen hat. Das hat auch tatsächlich gegolten und ist auch als Norm amtlich verbrieft worden, nämlich 1901. Der ist dann rechtsverbindlich gewesen. Deswegen war Duden nicht irgendwas, sondern das war eine rechtliche Norm. Das ist jetzt 1996 durch die Rechtschreibreform und dann jetzt 2004 durch den Rechtschreibrat abgeschafft worden, sodass tendenziell natürlich dieser Rat immer was Neues beschließen kann, der im Übrigen nicht nur für Deutschland gilt, sondern darin befinden sich 7 Länder, die deutschsprachig sind oder deutschsprachige Anteile haben, wie zum Beispiel die Provinz Bozen, Südtirol ist da auch vertreten.
Wo es sehr schön ist. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist ja alles durch Regeln definiert. Und ich habe jetzt gerade währenddessen überlegt, wie viele Rechtschreibregeln kenne ich eigentlich? Und mir ist nur eingefallen, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Was übrigens auch nicht stimmt, weil man schreibt nämlich mit H, aber nicht nach dem Ä, sondern nach dem C. Ich würde jetzt sagen, für mich, ich wüsste jetzt gar nicht so richtige Rechtschreibregeln, aber dadurch, dass man ja diese Worte so, so oft gesehen hat und so, so oft gelesen hat und so viel liest, weiß ich immer ich weiß immer, wenn das nicht stimmt, weiß ich, weil ich es halt so oft gesehen habe, will damit sagen, es ist so ein bisschen wie mit Fahrradfahren. Ich denke jetzt nicht, aber wenn ich aufs Fahrrad steige, darüber nach, was ich tun muss, sondern es passiert automatisch. Und ist das nicht eigentlich das Ziel? Man muss doch nicht, wenn man ableiten muss, wenn man die Regeln ableiten muss, dauert es doch schlicht zu einfach, um einen Text zu verstehen oder um auch Worte richtig zu schreiben.
Richtig, das ist eine Zwischenstation zu dem Ziel, was Sie gerade genannt haben. Aber das A und O ist natürlich Lesen, 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 Lesen. Nur wenn Sie genügend lesen, sodass Ihnen das Falschgeschriebene komisch vorkommt, haben Sie die Chance, das dann auch richtig zu machen. Nun sind wir in einer Situation, in der das Lesen zumindest von Büchern nicht mehr selbstverständlich ist. Das, was Sie im Netz finden, ist ja nicht immer korrigiert. Insofern ist das als Korrekturnorm natürlich nur begrenzt geeignet. Wir können nur eins tun, wir können die Kinder dazu bringen, zu lesen, und das ist eine Aufgabe der Schule, das in der Tat zu tun. Und an der Stelle müssen wir ja sagen, wir haben ja gerade feststellen können, dass Schweden wieder eingeführt hat, den Unterricht durch Schulbücher und Digitalisierung zurückgenommen hat. Mit anderen Worten, es ist dort erkannt worden, und ich hoffe, dass das hier auch bald der Fall ist, dass Bücher die Grundlage von Unterricht sein müssen. Genau genommen das Lesen dieser Bücher.
Genau, es geht um das Lesen, und da würden jetzt aber Gegner oder Kritiker sagen, ach ja, ihr mit eurem Lesen und Rechtschreibung, ist doch alles egal, es gibt doch Rechtschreibprogramme, die mal besser, mal schlechter sind, aber die mit den Jahren immer besser werden, und dann kann man doch einfach irgendwas schreiben, man lässt das durchs Rechtschreibprogramm durchlaufen, das zeigt die Fehler und prima, und während man die Fehler korrigiert, ist ein bisschen aufwendig, lernt man ja auch wieder was.
Nein, das ist natürlich so nicht richtig, weil Sie können zwar dann anfangen rumzuprobieren, wenn Sie offenbar was völlig falsch geschrieben haben und das Rechtschreibprogramm immer noch unzufrieden ist, aber das ist wirklich Probiererei, wenn Sie nämlich dann das H irgendwo hinsetzen oder gar nicht wissen, dass es um das H geht, sondern soll nämlich mit E geschrieben werden. Manche sagen ja auch nämlich, in Berlin zum Beispiel statt nämlich und so weiter. Da kommt ja auch die gesprochene Sprache noch als Problem mit hinein. Also sozusagen die phonetische Bewusstheit. Jeder hat eine etwas andere Form der Artikulation. Und insofern ist das schwierig. Wir können eigentlich nur wiederholen. Lesen, lesen, lesen. Das soll übrigens auch helfen, dabei mit der Demokratie besser umzugehen und zum Beispiel Parteiprogramme zu verstehen.
Vielleicht kommen wir dazu nochmal, wie man sich sozusagen, wie man die Demokratie lernen kann. Das ist auch mal ein gutes Thema. Das machen wir mal in einer der nächsten Sendungen vielleicht, weil das ist ganz interessant. Und trotzdem stellt man ja fest, offensichtlich, dass auch weil es andere Methoden gibt, die Beschäftigung mit der Rechtschreibung abnimmt und es auch nicht mehr, es ist ja nicht automatisch, das muss man sagen. Ich finde so, man kriegt sofort, also ich kriege sofort ein anderes Bild von einem anderen Menschen, den ich gut kenne, wenn der mir einen Brief oder eine Mail in der Regel ja schreibt, und das sind so unglaublich viele und zwar offensichtliche Rechtschreibfehler drin. Man verliert dann so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht auch, aber vielleicht böse, so ein bisschen den Respekt verliere ich dann und denke so, meine Güte, der weiß nicht mal, wie man allmählich schreibt oder so. Keine Ahnung, was so typische Worte sind. Also das ist einem ja selber immer peinlich, wenn man eine Mail oder irgendwas losschickt, wo ein Fehler drin ist, weil natürlich derjenige, der es bekommt, dann im Zweifel Rückschlüsse zieht auf die eigene Kompetenz in diesem oder jenem Bereich.
Absolut. Und das wird natürlich besonders virulent dann, wenn es um Bewerbungsschreiben geht. Mhm. Wenn die nicht einwandfrei sind und die Personen in dem HR-Bereich, also der Personalabteilung oder der Auswahlbereiche, die Rechtschreibung selber beherrschen, das ist die Voraussetzung, erzeugen sie natürlich mit solchen Fehlern schon ein Vorurteil oder eine Voreinstellung, möglicherweise so weit sogar, dass sie von dem weiteren Prozess ausgeschlossen werden. Es ist ja so, dass inzwischen viele Bewerbungen von Computern ausgewertet werden, die natürlich die Rechtschreibung beherrschen, und ein solches Schreiben, was solche Mengen an Fehlern enthalten würde, könnte dazu führen, dass sie automatisch rausfliegen. Das ist besonders bei großen Konzernen natürlich der Fall, aber eine Frage der Hierarchie der Normen, die man dann eingibt.
Letzte Frage, lieber Herr Lenzen. Was ist das Wort, was Sie am häufigsten falsch geschrieben haben oder wo Sie am häufigsten nachgeguckt haben, wie es sich schreibt? Ich sage es, für mich ist es Portemonnaie nach wie vor.
Da müsste ich lange nachdenken. Das hört sich jetzt ein bisschen überheblich an, als ob ich solche Schwierigkeiten nicht gehabt hätte. Habe ich als Kind bestimmt gehabt. Ich habe nur ein großes Privileg gehabt. Ich habe in relativ frühen Jahren, um die 30er herum, eine Enzyklopädie herausgegeben und viele, viele tausend Seiten Text lesen müssen und korrigieren müssen. Insofern habe ich das auf die Dauer sozusagen wirklich automatisiert, wie Sie sagen, wie Fahrradfahren. Und es stört mich auch übrigens auch in gedruckten Texten, das kommt ja durchaus vor, wenn da ein Fehler ist und man daran sozusagen festhakt und dann aufhört, den Sinn zu erfassen, weil dieser Fehler da drin ist.
Ich werde Ihnen nochmal auf die Schliche kommen, aber für heute sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.